ARD. Hier ist der Weltspiegel-Podcast, unser Blick in die Welt. Wir liefern euch die Hintergründe, für die in den Nachrichten manchmal zu wenig Zeit ist, und sprechen mit unseren Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten der ARD. Jede Woche eine halbe Stunde Welt aufs Ohr in der ARD-Audiothek. Ich bin Fumiko Lipp.
Das sind Spiele für Touristen.
Für uns ist das eher ätzend als schön.
Das sind Stimmen aus Paris. Es rumort vor Olympia. Und in wenigen Tagen, da starten sie, die Olympischen Spiele. Für die über 10.000 Athletinnen und Athleten geht es dann um Gold. Gold im Basketball, Rugby, Schwimmen, Kanu, Leichtathletik, Fußball, Radsport, Schießen. Aber nicht für alle Spitzensportlerinnen.
Das ist ja überall in Afghanistan so. Überall dort, wo Frauen früher einmal Sport gemacht haben, ist es nun verboten. Es findet kein Training statt. Es gibt im Moment in Afghanistan keinen Frauensport. Somit wird auch keine Frau aus Afghanistan an den Olympischen Spielen teilnehmen. Und wir bitten das Internationale Olympische Komitee, diese Realität zu akzeptieren.
Das sagt der afghanische Sportminister. ARD-Sportjournalist Robert Kempe war in Afghanistan und erzählt uns, wie es den Athletinnen dort geht. Und wir blicken nach Paris, an den Austragungsort. Ein Jahr lang hat ARD-Korrespondentin Sabine Rau die Vorbereitungen begleitet. Welche Versprechen kann Olympia wirklich einlösen? Das fragen wir im Weltspiegel-Podcast Olympia 2024. Zwischen Versprechen und Realität. Der Countdown läuft. In wenigen Tagen beginnen die Olympischen Spiele in Paris. Und da arbeitet unsere Korrespondentin Sabine Rau im ARD-Studio. Hallo Sabine.
Hallo nach München.
Wie ist denn die Stimmung in Paris jetzt so kurz vor Olympia?
Eigentlich sehr, sehr schön. Überall, wenn man durch die Stadt geht, sind die Tribünen für die vorübergehenden Olympiastadien aufgebaut, Straßen sind gesperrt, Menschen können flanieren, wo sonst nur Autos fahren. Und ja, es ist endlich Sommer in Paris. Das hilft natürlich auch. Und gestern ist dann tatsächlich die Bürgermeisterin von Paris, Anne Hidalgo, zum ersten Mal in der Seine schwimmen gewesen. Das war ein ganz großes Versprechen und soll auch das Startsignal sein dafür, dass die Seine jetzt sauber genug ist für die Olympischen Spiele.
Ja, Schwimmen in der Seine war ja im Vorfeld des Wettbewerbs eins der großen Themen, weil die Wasserkämpfe bei Olympia sollen ja in der Seine stattfinden. Ja, es ist eine Premiere, weil der Fluss war ja bisher zu dreckig, um drin zu schwimmen. Warum ist es denn so schwierig, Sabine, die Seine zu reinigen?
Naja, die Seine ist ein Fluss, der jahrhundertelang missbraucht worden ist für Abwasser, für Haushaltsabwasser, aber auch industrielle Abwasser, wie viele andere Flüsse in der Welt auch. Dazu kommt, dass Paris ein völlig veraltetes Kanalsystem hat. Da fließt Brauchwasser mit Regenwasser zusammen und wenn es Starkregen gibt, dann schafft die Kanalisation das nicht mehr und das Abwasser geht zum Teil ungeklärt in die Seine. Riesenproblem. Und Paris hat wirklich ziemliche Anstrengungen unternommen, um das zu verbessern. 1,4 Milliarden Euro sind in die Hand genommen worden. Es ist ein gigantisches Wasserauffangbecken gebaut worden. Aber es bleibt eine große Ungewissheit, nämlich das ist das Wetter. Wenn es zu stark regnet, dann ist diese Kanalisation immer noch überfordert und es kann sein, dass verschmutztes Wasser, vor allen Dingen mit Bakterien verschmutzt, in die Seine gelangt und dann kann man eben nicht schwimmen. Und deswegen ist das die zentrale Frage für Olympia und ein großes Bangen für die Veranstalter. Wird das Wetter halten, so dass die Schwimmwettkämpfe, die in der Seine stattfinden sollen, das ist ja eine Premiere, dann tatsächlich auch stattfinden können? Es wird täglich gemessen, täglich werden Wasserproben genommen und entschieden wird erst in allerletzter Minute, ob die Sportlerinnen und Sportler tatsächlich in die Seine gehen können. Also das bleibt spannend bis zuletzt.
Sabine, du hast für deine Weltspiegel-Doku die Stadt und die Spiele ja ein Jahr lang verfolgt, wie sich Paris auf dieses Mega-Event vorbereitet. Du hast mit vielen Menschen da gesprochen. Die Doku findet ihr übrigens in der ARD-Mediathek und den Link in den Shownotes. Sag mal, Sabine, welche Auswirkungen neben der hoffentlich dann für alle nutzbaren Seine haben denn die Spiele auf das Leben von Pariserinnen und Parisern in auch verschiedenen Vierteln?
Das kommt immer darauf an, wen man fragt. Wir sind auch aus Paris ein bisschen herausgefahren in die Banlieue, in die Vorstädte. Und da habe ich zum Beispiel Marc Poulbeau getroffen. Dessen Haus ist umzingelt von einer Autobahn und einem neuen Autobahnzubringer, der eigens gebaut worden ist, um einen Zugang für die Sportlerinnen und die Sportler zum Olympischen Dorf zu schaffen. Der sitzt da jetzt in einer Betonwüste und fragt sich, was er denn eigentlich von den Spielen hat und findet das natürlich überhaupt nicht lustig, was da vor seiner Haustür sich abspielt. Das ist so ein schönes, kleines, altes Einfamilienhaus. Die Bilder sind wirklich herzzerreißend. Und dann geht's sogar noch weiter mit diesem Autobahnzubringer. Der führt nämlich auch noch direkt an einer Schule vorbei. Und die Eltern haben wirklich vergeblich dagegen gekämpft, dass diese stark befahrene Straße direkt an der Schule, wo ihre Kinder hingehen, gebaut werden soll. Und eine Mutter sagte zu uns,
wir haben uns mit Händen und Füßen dagegen gewehrt. Aber am Ende waren wir wie David gegen Goliath.
Ja, also man sieht, es gibt da auch ziemlich viel Skepsis und auch Unverständnis und Wut. Und das ist eben die andere Seite der Medaille.
Paris hat sich ja rausgeputzt, schön gemacht, alles glänzt während des Turniers. Du hast es schon so schön beschrieben, dass überall schon alles aufgebaut ist, große Versprechen in der Luft liegen. Es gibt aber auch Kritik. Ich habe gelesen von Obdachlosen, die natürlich weg müssen, weil es nicht mehr ins Stadtbild passt. Wie hast du bei deiner Recherche im letzten Jahr auch diese Kritik erlebt?
Ja, die Kritik gibt es von Sozialverbänden, aber auch von Bewohnerinnen und Bewohnern von Paris. Man muss dazu sagen, Asylbewerber, Flüchtlinge, Obdachlose werden in Frankreich nicht so behandelt wie in Deutschland. Es gibt praktisch überhaupt keine Unterstützung für die. Und deswegen leben viele unter wirklich erbärmlichen Verhältnissen in diesen kleinen Zelten, die man so kennt. Und überall am Seineufer findet man solche Zeltstätten und auch an anderen Orten in der Stadt. Und ja, es hat Räumungen von diesen Zeltstätten gegeben. Die Polizei hat die Menschen dann aufgefordert, wegzugehen. Die Stadt Paris hat vielen von ihnen Ausweichquartiere angeboten, die waren aber zig Kilometer weit weg, in der Bretagne zum Beispiel, in irgendwelchen ausgedienten Hotels. Da sind sie dann aber auch nicht lange geblieben, sondern wieder zurück nach Paris gekommen. Das ist keine schöne Geschichte, muss man sagen. Das ist eine traurige Geschichte. Und auf einer Bootstour, die ich gemacht habe während der Dreharbeiten, hat mir eine Frau Folgendes dazu gesagt.
Wir haben Zelte gesehen, in denen Menschen leben, darunter viele Migranten. Und sie wurden hier mit keinem Wort erwähnt. Wir grenzen diese Menschen weiterhin aus. Und die Olympischen Spiele tragen noch dazu bei.
Sabine, nach deiner Recherche, nach dem, wie du Paris gerade siehst, wie blickst du denn auf die kommenden Wochen auf Olympia in Paris?
Ja, ich bin total gespannt, wie das alles funktionieren wird. Über die Seine haben wir schon gesprochen. Das ist wahrscheinlich die größte Frage. Ja, dann erwartet Paris trotz allem einen enormen Besucheransturm. Es wird mit 15 Millionen Besucherinnen und Besucher für Olympia gerechnet. Zum Vergleich, Paris selber hat 2 Millionen Einwohner. Man kann sich also vorstellen, dass zum Beispiel die öffentlichen Verkehrsmittel aus allen Nähten platzen werden. Und da muss man sagen, ist Paris leider seinem Anspruch auch nicht nachgekommen. Es sollten eigentlich 3 neue Metrolinien gebaut werden. Tatsächlich ist aber nur eine fertig geworden. Also da könnte es ganz schön hakelig werden. Die Fahrradwege, die versprochenen 60 Kilometer, reichen zum Teil aber nicht bis ganz an die Wettkampfstätten ran. Das wird auch noch interessant werden zu beobachten, wie das so läuft. Ja, und dadurch, dass praktisch fast ein Großteil der Wettkämpfe mitten in der Stadt stattfinden wird, vor diesen ganzen tollen Pariser Bauwerken, also sehr offene Spiele sein werden, gibt es natürlich ganz andere Sicherheitskontrollen als in einem normalen Stadion. Da kann man ein paar Sicherheitsleute vor die Tore stellen und jeder wird kontrolliert. Aber Wie machen die das, wenn zum Beispiel an der Place de la Concorde die neue olympische Sportart Breaking stattfindet? Ich bin neugierig, ob das alles gut funktioniert, die Menschen gut zu kontrollieren. Denn eins wissen wir natürlich alle, Paris ist immer noch ein zentrales Ziel für Anschläge und die Bedrohung durch Terroranschläge wird hier weiterhin auch während der Spiele als relativ hoch angesehen, sodass 35.000 Polizisten, Gendarmen, Soldaten jeden Tag in Paris patrouillieren werden. Und die sieht man jetzt natürlich auch schon überall auf den Straßen mit ihren Maschinengewehren im Arm. Also das Thema Sicherheit ist sicherlich eines, was viele Pariserinnen und Pariser bewegt und beschäftigt.
Danke, Sabine. Du berichtest ja weiter aus Paris während Olympia von diesem Mega-Event. Und da werden wir dich auch immer wieder in der ARD sehen und hören. Grüße nach Paris.
Vielen Dank.
Von den Versprechungen an die Pariserinnen und Pariser zu dem großen Versprechen von Olympia. Die Spiele als Symbol des Friedens, auch in Zeiten von Kriegen und Konflikten. Im alten Griechenland, da gab es während der Spiele den sogenannten Olympischen Frieden. Die Waffen wurden für die Zeit niedergelegt. Heute, 2024, ist das nicht mehr so. Dieses Olympia ist ein Wettkampf in Zeiten von diesen Kriegen und Konflikten. Der Sportjournalist Robert Kempe hat für seine ARD-Doku Krieg und Spiele Athleten und Athletinnen aus der Ukraine, Russland und Afghanistan im Vorfeld von Olympia besucht. Hallo Robert.
Hallo, ich grüße dich.
Das IOC betont ja immer wieder und wieder, dass die Olympischen Spiele unpolitisch sind. Also alle Beteiligten sind zur politischen Neutralität verpflichtet. Wenn wir auf die aktuelle Weltlage blicken, wie unpolitisch kann denn Olympia dieses Jahr überhaupt sein?
Es werden aus meiner Sicht sicherlich die politischsten Olympischen Spiele werden, die wir seit einigen Jahren hatten. Also da muss man schon, denke ich, weit in den Kalten Krieg zurückgehen, um eine vergleichbare Situation vorzufinden aus meiner Sicht. Auch wenn der IOC-Präsident Thomas Bach in seiner Neujahrsansprache ja die Situation ein bisschen anders geschildert hat, weil da hat er natürlich mit Paris große, große Pläne und er sieht Paris als Friedensfest.
We can look forward with great confidence.
Wir können mit großer Zuversicht auf die Olympischen Spiele in Paris blicken, als Symbol für weltweite Geschlossenheit und Frieden.
Peace. Und das wird natürlich relativ schwierig, so wie der IOC-Präsident das sieht. Wenn wir auf die Weltlage blicken, haben wir den Krieg Russlands gegen die Ukraine, der nun da schon seit 2,5 Jahren letztlich tobt. Seit 2,5 Jahren greift Russland die Ukraine regelmäßig an. Und wir haben natürlich die Situation in Israel und Palästina. Aber auch in Afghanistan haben wir eine schwierige Situation. Das ist in dem Sinne jetzt kein Krieg, aber es ist natürlich eine sehr, sehr schwierige Situation, wenn man auf die Lage der Frauen dort im Land blickt, die ja von dem führenden Taliban-Regime vor Ort massiv unterdrückt werden und jegliche Rechte beraubt werden, wenn wir uns anschauen, dass sie keinen Zugang zur Bildung haben und auch nicht zum Sport. Also das sind alles politische Dinge, die auch bei diesen Olympischen Spielen verhandelt werden, die da eine wichtige Rolle spielen, abseits des Sports.
Lass uns doch genau da starten, in Afghanistan. Du hast gesagt, Sport ist für Frauen unter den radikal-islamischen Taliban verboten. Du warst in Afghanistan, hast da Spitzensportlerinnen getroffen im Land. Also man muss ja sagen, ehemalige Spitzensportlerinnen jetzt. Wie hast du denn ihre Situation vor Ort erlebt?
Es ist mit die bedrückendste Situation, die ich bisher auch in meinem Reporterleben erlebt habe, wenn es um persönliche Schicksale geht in solchen Diktaturen. Es war eine sehr spezielle Situation, weil es auch was ganz, ganz anderes ist, eben dort mit Menschen in Kontakt zu treten, gerade eben mit Frauen. Das ist ja nicht so, dass man dort auf der Straße einfach jemanden ansprechen darf oder eine Frau ansprechen darf. Ganz und gar nicht so. Die Frauen, die haben ja dort Einschränkungen, was ihre Bewegung betrifft. Es gibt Einschränkungen, wie sie sich überhaupt auf der Straße zeigen dürfen. Es ist auch so, dass sie Verbot haben, in Parks zu gehen. Also das ist alles massiv schwierig, ziemlich bedrückend auch gewesen. Wir hatten dennoch Glück, dass wir dort mit einer ehemaligen Spitzensportlerin, wie du gesagt hast, in Kontakt treten konnten. Aber wir mussten uns auch heimlich treffen mit ihr. Wir mussten das genau absprechen, genau timen, Vorsorgen treffen, dass diese Treffen auch nicht entdeckt werden. Und wir haben eben mit ihr über ihre Situation im Land gesprochen, ihre Situation als ehemalige Sportlerin dort. Sie war früher Nationalmannschaftsathletin. Sie hat mit mehreren Frauen Sport getrieben, ist international an den Start gegangen und hat eben auch diesen Umbruch im Land mit dem Abzug der NATO im August 2021 sehr, sehr schockierend erlebt, muss man sagen, weil sich ihr komplettes Leben, wie natürlich wir alle im Land, massiv geändert haben. Aber wenn wir uns an die Situation damals erinnern, man hat sich hier bei uns in Deutschland um die Ortskräfte Sorgen gemacht, aber die anderen Bevölkerungsgruppen, die eben betroffen waren, waren die Frauen und gerade eben auch Sportlerinnen immer wieder. Einige Frauen haben es damals geschafft, das Land zu verlassen, sie nicht. Und ihr Leben hat sich um 180 Grad gedreht. Sie hat bis heute Sorge, dass das entdeckt wird, was sie damals gemacht hat. Sie hat mir nochmal gesagt, dass sie bisher nur Glück gehabt hat, dass das nicht aufgefallen ist, dass sie damals Sport getrieben hat, weil bei ihrem Sportclub jemand, als die Taliban kamen, kurz davor die Mitgliederlisten verbrannt hat. Deswegen hat sie es bis heute geschafft, aber sie hat eben Angst, dass das irgendwann auffliegt und dass das für sie nochmal zur massiven Bedrohung wird. Und so erleben die Frauen quasi ihr Leben dort in ständiger Sorge, in ständiger Angst.
Mit Blick auf die Olympischen Spiele. Es werden nämlich 3 Frauen für Afghanistan in Paris dabei sein. Wie geht das?
Ja, das ist eine schwierige politische Situation, sportpolitische Situation, die wir in Afghanistan haben. Also das afghanische Team wird aus 6 Sportlerinnen und Sportlern bestehen, 3 Männer, 3 Frauen. Und diese 3 Frauen leben nicht in Afghanistan, sie leben außerhalb des Landes im Exil. Und das löst natürlich Verwunderung im Land in Afghanistan aus, gerade auch bei ehemaligen Sportlerinnen, weil die natürlich zu Recht sagen, dass das mit der Realität im Land ja gar nichts zu tun hat. Das kritisieren auch ehemalige Olympiateilnehmer von Afghanistan sehr, sehr häufig, dass es eben eine Ablenkung ist von dieser Situation. Und da muss man natürlich, wenn man das jetzt ganz nüchtern betrachtet, auch klar sagen, es zeichnet natürlich auch ein massiv falsches Bild von der Situation im Land, weil wenn wir dann jetzt an die Eröffnungsveranstaltung denken werden, wenn 3 Männer, 3 Frauen mit der afghanischen Flagge einlaufen werden, hat das natürlich, wie gesagt, gar nichts damit zu tun, wie mit den Frauen in Wahrheit im Land umgegangen wird.
Wie passt denn aber diese Erlaubnis, 3 Frauen und 3 Männer aus Afghanistan antreten zu lassen, wenn Frauen in Afghanistan keinen Sport machen dürfen, zusammen mit dem Bild, dass die Olympischen Spiele und damit der IOC ja auch an die Welt vermitteln über Afghanistan? Ist es nicht vielleicht auch ein Teil, auch ein falsches Bild von der Situation der Frauen in Afghanistan? Ist das nicht auch ein politisches Statement?
Natürlich, das ist ja auch das, was uns dort von den Sportlerinnen gespiegelt wird. Ja, dass es eben ein komplett falsches Bild ist. Es wird suggeriert, dass es letztendlich sowas wie Geschlechtergleichheit im Land gibt, weil das ist ja das Bild, was in die Welt gesendet wird durch den Einmarsch letztlich dieses afghanischen Teams. Aber mit der Situation im Land hat das so gut wie überhaupt nichts zu tun. Und wie will man das werten? Es passt natürlich aber auch wiederum in die Erzählung dieses IOCs. Und man muss ja schon, wenn man zurückgeht, das IOC inszeniert ja immer mehr um diese Spiele. Ja, weil wenn diese Spiele nicht noch einen Aspekt hätten, der gesellschaftlich wichtig wäre, dann wäre es ja nur ein singuläres Sportereignis. Das macht das IOC ja aber nicht. Ja. Die Spiele stehen ja immer, wenn man die letzten Spiele uns erinnern, für Frieden, was man eben aussendet, für Hoffnung, die man aussenden möchte dadurch. Aber an der Situation im Land geht das vorbei und es gibt auch genug Athletinnen, ehemalige Athletinnen, die eben den Ausschluss Afghanistans auch fordern von diesen Spielen. Aber das findet nun mal nicht statt. Oder anders, um ein Beispiel zu geben, wie Sport getrieben wird eben im Land. Es gibt ja durchaus Frauen, es ist verboten, Sport zu treiben, aber viele lassen sich natürlich ihre Liebe zum Sport nicht austreiben. Man trifft sich heimlich dort, um Sport zu machen. Wir haben Frauen getroffen, wir durften sie drehen. War eine schwierige Situation dort. Konnten sie mit der Kamera begleiten beim Judo-Training. Und das ist Sport, der dort getrieben wird, unter Lebensgefahr. Wir haben mit ihnen darüber gesprochen. Sie treffen sich regelmäßig. Sie müssen immer wieder den Ort wechseln, damit das eben nicht auffällt, damit vielleicht auch nicht der Nachbar sie verrät oder andere Menschen, die sie dabei entdecken. Und wir konnten mit einer Sportlerin sprechen. Die Stimmen, auch aus Sicherheitsgründen, haben wir das letztlich nachgesprochen, was sie uns dort gesagt haben, um sie nicht zu gefährden, weil das, was sie da machen, da geht es für sie im wahrsten Sinne auch um Leben und Tod.
Robert, trainieren unter Lebensgefahr, das ist ja auch die Realität von Athletinnen und Athleten in der Ukraine. Und anders als bei anderen Sportgroßveranstaltungen wie jetzt der Fußball-EM, hat sich das IOC entschieden, russische und belarussische Sportlerinnen und Sportler unter neutraler Flagge antreten zu lassen. Wie waren da die Reaktionen darauf?
Wir haben in der Ukraine mit mehreren Sportlerinnen und Sportlern gesprochen, aber auch mit politischen Vertretern. Und da ist unisono die Meinung, dass das eben eine falsche Entscheidung sei, ja, von Seiten des IOC, weil natürlich aus Sicht der ukrainischen Athletinnen und Athleten so etwas wie Neutralität nicht existieren kann in diesem Krieg. Und auch, weil es natürlich damit zu tun hat, welche Rolle Sport in Russland spielt. Sport ist in Russland natürlich ein Propagandamittel. Es wird mit den erfolgreichsten Athleten wird geworben. Sie werden immer wieder für staatliche Botschaften letztlich benutzt. Sind es große Veranstaltungen oder Statements zum Beispiel. Und wir haben zum Beispiel in der Ukraine mit Maria Wisichanska gedreht. Das ist die Kapitänin der rhythmischen Sportgymnastik, der Mannschaft der rhythmischen Sportgymnastik der Ukraine. Und für sie ist es so, dass selbst wenn jetzt auch in der rhythmischen Sportgymnastik Russen nicht antreten werden, da sind sie nicht zugelassen, da sind sie nicht vor Ort, spielt das natürlich für sie eine riesengroße Rolle. Zum einen in der Vorbereitung, aber auch mental eben. Ja, wenn man eben auch auf neutrale russische Athleten, sogenannte neutrale russische Athleten im olympischen Dorf trifft. Und das führt natürlich zu einer massiven Anspannung. Ja, wir haben auch gedreht und getroffen uns mit der Witwe von Alexander Pilitschenko. Das ist noch eine sehr tragische Geschichte. Alexander Pilitschenko war Olympiateilnehmer für die Ukraine in Rio 2016. Er war Europameister im Gewichtheben, also ein sehr, sehr erfolgreicher Sportler der Ukraine, der sich aber entschieden hat, als Soldat an die Front zu gehen. Und er ist Anfang Mai gestorben, dort gefallen an der Front. Und wir haben die Witwe getroffen, Diana, seine Frau. Und die hat eben auch zu dieser Zulassung russischer Sportler bei Olympia eine klare Haltung.
Es ist doch unmöglich unter den derzeitigen Umständen, dass die russischen Besatzer, die jeden Tag unsere Kinder töten und unsere Familien zerstören, zu jeglichen Sportveranstaltungen zugelassen werden.
Wie wurde denn entschieden, wer von den russischen Sportlerinnen und Sportlern teilnehmen darf?
Das IOC hat so eine Art Arbeitsgruppe gegründet, die eben abwägen, welche russischen Athleten und Athleten die Kriterien, die man aufgestellt hat, einhalten. Die Kriterien sind, um es verkürzt zu sagen, dass die russischen Athletinnen und Athleten nicht aktiv den Krieg unterstützen und auch nicht Teil des Militärs oder anderer Sicherheitsapparate, Kräfte in Russland sind. Das wägt man ab, man greift dort auf unterschiedliche Informationen zurück, die laut Aussage des IOCs auch in Teilen aus der Ukraine kommen. Das sind unter anderem aus meiner Sicht Social Media Einträge zum Beispiel, Fotos oder auch Videomitschnitte, die man da findet, und das wägt man alles ab. Und daraus ergibt sich dann eben, ob ein Athlet die Genehmigung bekommt, von Seiten des IOCs in Paris an den Start zu gehen. Man muss aber dazu sagen, das klingt, wenn ich das jetzt erzähle, transparenter als es ist, wie genau diese Entscheidungen getroffen werden, was für Informationen dort abgewogen werden im Detail und was dann für oder gegen einen Antritt der russischen Sportler in Paris spricht oder nicht spricht. Das ist im Detail alles nicht bekannt.
Wie werden denn die Sieger vielleicht oder auch nur die Teilnehmerinnen in Russland nach der Rückkehr von Olympia gefeiert werden?
Das wird die große Frage. Und wenn man sich das anschaut, klar, da reicht ja dann ein Moment, um diese Spiele eben auch, was diesen Krieg betrifft, massiv zu politisieren. Weil man kann natürlich diese Spiele nicht von dem Kontext des Krieges in der Ukraine denken. Es ist so, dass die Situation in Russland auch massiv aufgeladen ist. Seit, muss man sagen, Monaten wird diskutiert, ob Athletinnen und Athleten überhaupt zu diesen Olympischen Spielen fahren sollten, wenn man da nicht mal mit eigener Hymne und eigener Flagge antreten dürfe, und inwieweit diese Athleten nun mal Verräter sind oder nicht Verräter sind. Das ist die eine Seite, aber es gibt auch die natürlich, die sagen, das sind letztlich unsere Botschafter dort vor Ort, die man unterstützen müsse. Und natürlich liegt der Gedanke nahe, dass die Situation massiv aufgeheizt ist und dass der Blick auf diese Sportler vor Ort natürlich auch diesem russischen Narrativ dient, dass man eben belagert wird, dass der Westen russophob sei und Russland daran hindern wolle, eine Großmacht zu werden und letztendlich alle Russen unterdrückt. Das ist natürlich eine Erzählung, die in Russland jetzt schon stattfindet, und da kann man davon ausgehen, dass man genau auf diese Spiele blickt, und man kennt ja nun auch die russische Propaganda und wie diese Maschine funktioniert. seit geraumer Zeit und jede kleinste Entwicklung dort wird man beobachten und die Gefahr liegt groß, dass man das natürlich in seinem Sinne instrumentalisiert, um dort weiter die üblichen Botschaften vor allen Dingen in das Land reinzusenden.
Robert, eine kurze Frage. Ist es denn überhaupt realistisch auch, dass russische und ukrainische Sportlerinnen und Sportler aufeinandertreffen in einer Disziplin jetzt in Paris?
Das ist durchaus meinem Kenntnisstand möglich. Man muss natürlich abwarten, ob jetzt die russischen Athleten, die letztlich zugelassen sind, wirklich in Paris erscheinen. Es ist ja so, dass manche russische Verbände nun gesagt haben, nein, auch die Athleten, die zugelassen sind, schicken wir nicht zu Olympia. Aber es ist möglich. Es gibt russische Athleten, die im Kanu antreten. Es gibt russische Athleten, die im Radsport antreten. Im Tennis sowieso, aber da gibt es ja immer wieder schon Duelle zwischen ukrainischen Spielern oder Spielerinnen und Russinnen und Russen. Aber das ist auch bei Olympia möglich. Und da muss man natürlich dann sehen, wie geht das aus. Also das ist natürlich auch, gerade auch für die ukrainischen Sportler, eine massive emotionale Anspannung und eine Anspannung, die weit aus meiner Sicht über die normale sportliche Anspannung, die man ja ohnehin schon hat, hinausgeht. Also die stehen dann natürlich in einer ganz besonderen Situation, in die man sie auch durch die Entscheidung, die das IOC getroffen hat, letztlich ja bewusst hinein katapultiert hat.
Falls so ein Aufeinandertreffen stattfindet, kann denn das IOC sein Versprechen halten, in so einem Moment dieses Wettkampfs wirklich unpolitisch zu sein?
Ja, das IOC wird aus meiner Sicht sich höchstwahrscheinlich raushalten und hoffen, dass nichts passiert. Aber wir können uns ja noch dran erinnern, vor ein paar Monaten gab es ja so ein erstes Aufeinandertreffen, zum Beispiel im Fechten. Da wird es kein Duell geben bei Olympia, aber wo es darum ging, dass der Handschlag verweigert wurde bei einem Wettkampf zwischen einer Ukrainerin und einer Russin. Auch das wurde massiv von der russischen Propaganda ausgeschlachtet. Natürlich, das sind alles Punkte, die eben passieren können und da muss man schauen, wie die in Teil moderiert werden oder was dann da genau passiert. Fakt ist, es ist alles möglich dort, der Entscheidung des IOCs, dass diese russischen Athleten als neutrale Athleten teilnehmen können, hat man eben allen Dingen dort eine Option gegeben, die dort passieren können. Was genau, wie man sich dann verhält, das muss man sehen. Es gibt ja so eine Art Verhaltenskodex, dass sich diese neutralen Athleten nicht politisch äußern sollen. Die Frage ist, ob sie sich dran halten. Das weiß natürlich kein Mensch. Fakt ist, die Spiele sind die politischsten seit Jahren.
Die politischsten Spiele seit Jahren. Vielen Dank dir, Robert.
Ich danke euch. Vielen Dank.
Seine Doku Krieg und Spiele gibt es in der ARD-Mediathek zu sehen. Da seht ihr auch, was Athletinnen und Athleten im Nahen Osten beschäftigt. Den Link findet ihr in den Shownotes, genau wie den Link zur Weltspiegel-Doku über Paris von Sabine Rau. Die Olympischen Spiele starten offiziell am 26. Juli. Die Wettkämpfe sind im Wechsel dann im Ersten und im ZDF zu sehen. Das war der Weltspiegel-Podcast Olympia 2024 zwischen Versprechen und Realität. Und wenn ihr noch mehr wissen wollt zu Olympia, dann empfehlen wir euch den Podcast Sport Insight. In der nächsten Folge am 30. Juli, da geht's nochmal tiefer um die ukrainischen und russischen Athletinnen und Athleten und ihr Leben zwischen Spitzensport und Krieg. Und Mitte August nehmen sie uns dann mit in den Nahen Osten zu Spitzensportlern und Sportlerinnen dort. Mehr dazu findet ihr bei uns in den Shownotes. Wir haben diese Folge am 18. Juli aufgezeichnet. Schickt uns gern Anregungen und Feedback zu dieser Folge auf den üblichen Social-Media-Plattformen des Weltspiegel oder per Mail an weltspiegel.digital@ard.de. Und lasst uns gern ein Abo da in der ARD-Audiothek und überall, wo ihr sonst noch Podcasts hört. Dann verpasst ihr keinen Blick in die Welt mehr. In der Weltspiegel-Podcast-Redaktion waren Julia Schuster und Nils Kopp, Produktion Florian Mayhöfer, am Mikrofon Fumiko Lipp. Ich sage Salut.